Amen. Ihr seht mich scheinen. Wir haben seit heute neues Licht hier. Das ist, habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, richtig super. Ganz vielen, ganz herzlichen Dank auch an die Technik, die das hier installiert haben und die sowieso, die hier immer um 9 Uhr antanzen und hier alles aufbauen. Nochmal Applaus, ja. Das ist richtig gut. Und ich sehe jetzt auch, jetzt können sich die Leute nicht mehr da hinten verstecken, weil die Leute, die von mir nie angeschaut werden wollten, die konnten immer da hinten sitzen, weil da oben hatten wir einen Scheinwerfer stehen, die konnte ich nie sehen. So, von dem her wunderbar, euch alle zu sehen. Das ist richtig toll. Cool. Tradition und Glaube ist heute unser Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und ich habe euch dazu ein Zitat mitgebracht, das haben wir auch schon in den Social Medias veröffentlicht. Tradition ist eine Laterne, der Dumme hält sich an ihr fest, dem Klugen leuchtet sie den Weg. Cooles Zitat, oder? Der Grund, warum Traditionen immer mehr abgestellt werden, ja, warum auch das Alte schnell auf die Seite gelegt wird, das liegt unter anderem so an so einem Satz, den man öfters mal hört oder den wir auch schon oft vielleicht auch selbst gesagt haben, das haben wir schon immer so gemacht. Ein Pastor hat mal gesagt, das sind die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde. Das haben wir schon immer so gemacht. Okay? Und ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht. Und diese zwei, dieses erste hier und das zweite, wird uns durch die Predigt begleiten. Und dieses Zitat ist von Chuck Smith, dem Gründer der Calvary Chapel Bewegung. Er hat ja nicht die Bewegung gegründet, sondern das war die erste Calvary Chapel, die entstanden ist. Und daraus sind ganz viele, 2000 weltweit entstanden. Und da guckt man ja immer auch darauf, wie haben die das denn gemacht. Und er hat damals immer gesagt, Leute, wenn wir das tun, was unsere Väter getan haben, dann tun wir eben nicht das, was unsere Väter getan haben. Ich weiß, ihr rätselt jetzt noch, aber ich garantiere euch, in 30 Minuten habt ihr diesen Satz alle miteinander verstanden. Ich finde diesen Satz Hammer. Da steckt richtig was drin. Und dazu schauen wir uns halt unsere Story an. Und ich finde das, hey, so klasse, dass wir zurückschauen dürfen. Das hat ja auch ein bisschen was mit Tradition zu tun. Wir schauen zurück, wie haben die es denn damals getan? Das steckt ein bisschen auch schon in dem Zitat drin. Wir haben sozusagen eine kleine Serie, ja. Das ist, eigentlich haben wir hier einen Text. Der Text ist Josua 6 bis 8. Ihr habt ja in euren Bibeln diese Unterbrechungen drin. Die sind nicht inspiriert, ja. Die Bibel ist inspiriert, auch nicht diese Unterbrechungen mit diesen Überschriften und so weiter. Die hat man später sich einfallen lassen. Eigentlich muss man die Eroberung von Jericho bis nach Ai als eine Geschichte lesen. Da steckt nämlich eine mega Lektion drin. Und wir haben uns letztes Mal sozusagen mit Teil 1 beschäftigt. Josua 7. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, im Josua 6 haben wir gesehen, Israel hatte einen Run, eine Serie. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Das, was gestern oder vorgestern beim VfB begonnen hat, ja, der hat jetzt auch einen Run. Der rennt jetzt durch und in die erste Liga. Amen. Lauter VfB-Fans hier, ich merke es schon. Unser Heiko war sogar im Stadion gewesen, deswegen haben sie wahrscheinlich gewonnen. Sie hatten einen Run gehabt. Und wisst ihr, wenn man so einen Run hat und es läuft und läuft und läuft, dann sagt man, es läuft ja. Also läuft es auch weiter. Aber wir lesen jetzt im Vers 2, ich habe euch diesen Text wieder nicht mitgebracht, weil mittlerweile bringt ihr alle eure Bibel mit, finde ich richtig gut. Da heißt es, sie zogen los, ja, um Ai einzunehmen. Und in Vers 2 heißt es, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Da zogen von dem Volk etwa nur 3000 Mann hinauf. Die hätten auch mit 80.000 hinaufziehen können. Aber sie haben sich gesagt, hey, was soll's, bei Jericho haben wir überhaupt niemand gebraucht. Das Ding ist von selbst zusammengeklappt. Also, 3000 Leute reicht. Da zogen vor dem Volk etwa 3000 Mann hinauf, aber sie flohen. Der Kampf dauerte gar nicht lang. Vor den Männern von Ai. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde zu Wasser. Wie kann das sein? Wir haben doch einfach nur das gemacht, was wir immer gemacht haben. Hey, wir hatten doch einen Run, es lief doch. Was passiert hier? Und das Dramatische war, dadurch die Serie war beendet. Und Josua und ganz Israel weiß, ein Krieg verloren bedeutet Vernichtung. Das war ihr Fazit
Ich habe letzte Woche gesagt, das ist übrigens auch das Motto von der Israel Defense Force, der israelischen Verteidigungsarmee. Israel kann es sich nicht erlauben, einen Krieg zu verlieren. Das hatten sie bei Yom Kippur fast erfahren. Interessant, die Parallele, die wir sehen, also 1973 bei dem Yom Kippur-Krieg standen sie genauso da. Uns wird niemand mehr angreifen. Hey, wir hatten mal einen Run, das läuft. Und dann kam es über sie. Und seit dieser Zeit sind sie auf der Hut. Und diese gleiche Angst, die, sage ich mal, Israel bewegt hat, haben wir hier. Und deshalb geht Josua auf die Knie und betet wie crazy. Und tatsächlich haben wir gesehen, Gott antwortet und zeigt ihnen den Punkt. Ein Mann namens Achan hatte ganz bewusst die rote Linie übertreten und sich an der Beute vergriffen, obwohl sie Gott geweiht war. Letzte Woche das Thema kleine Ursache, große Wirkung. Wer die Predigt nicht gehört hat, hört euch das an. Das ist so eine mega wichtige Lektion. Man kann sich das hier heute anhören, anschauen. Alles, was das Herz begehrt. Wir haben gesehen, im Vers 21 im Kapitel 7, ich sah unter der Beute Silber, Gold und so weiter. Ich bekam Lust danach und ich nahm es und habe es im Boden verscharrt. Was für eine mega Lektion. Und erst als sie diese Schuld gesühnt hatten, korrigiert hatten, nahmen sie Ei ein oder machten sich auf den Weg, Ei einzunehmen. Nicht so, wie sie es schon immer getan haben, sondern sie frugen Gott und Gott gab ihnen im Detail Anweisungen. Diese Anweisung lesen wir jetzt hier im Kapitel 8. Ihr seht in eurer Bibel, dass das Kapitel 8 relativ lang ist. Wenn ich das lese, brauche ich wahrscheinlich allein schon 7 Minuten. Und es ist eigentlich nur die Schlacht. Und ich möchte euch diese Schlacht ein bisschen vorstellen, was da passiert ist, damit wir sehen, was haben sie denn da gemacht. In Vers 1 heißt es, und der Herr sprach zu Josua, und jetzt fürchte dich nicht und erschrick nicht. Nimm das ganze Kriegsvolk mit dir. Alle. Und mach dich auf. Zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai, sowie sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Und da machte sich Josua auf. Ja. Und wir sehen hier, ich habe euch das mal ein bisschen mitgebracht, damit wir das mal so ein bisschen bildlich sehen, was hier abläuft. Die meisten interessieren sich vielleicht gar nicht so mit Kriegen und Schlachten, oder? Deswegen habe ich es mal ein bisschen komprimiert und ein bisschen bildlich dargestellt. Was geschieht hier überhaupt? Also, wir sehen, Gott sagt, da ist Ai. Und jetzt macht Folgendes im Vers 3. Nehmt euch 30.000 Mann, tüchtige Krieger, sendet sie bei Nacht aus und befahl ihnen, sehe, ihr sollt also von diesen Leuten 5.000 Leute nehmen, heißt es später, und in einen Hinterhalt stellen. Das hat nichts mit hinterhältig zu tun, sondern Hinterhalt ist etwas, haltet die mal auf der Seite, hinten, ja, damit es niemand sehen kann. So, ich aber, Vers 5, und das ganze Volk, das bei mir ist, wir wollen nahe an die Stadt heranrücken. Und es soll geschehen, wenn sie herauskommen, uns entgegen, wie beim ersten Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen. Und das ist jetzt ganz interessant. Die Situation, die hatten wir ja vorher schon mal im Kapitel 7. Die Leute von Ai denken, ach, das sind die Israelis wieder. Ja, was wollen die eigentlich? Die kommen und sie rücken aus und es passiert das Gleiche wie im Kapitel 7. Und so wird das Versagen, das ist interessant, das Versagen vom ersten Mal wird zur Strategie fürs zweite Mal. Interessanter Punkt. Es gibt so einen Vers in der Bibel, der sagt, wisst ihr, dass alle Dinge euch zum Besten dienen? Das heißt, auch in Niederlagen, selbst in Niederlagen, die wir verschuldet haben, kann Gott aus, da gibt es so einen Spruch, den sage ich jetzt nicht, der kann was aus Dreck, kann er Gold machen. Ja? Das kann Gott machen. Und das passiert jetzt hier. Also hier haben wir eigentlich genau die gleiche Geschichte wie im Kapitel 7. Sie beginnen zu fliehen, wie beim ersten Mal. Und dann werden im restlichen Kapitel erklärt, was da abläuft. Die Leute von Ai sind so euphorisch, weil sie sagen, so und jetzt, wie gesagt, das war das Ding, jetzt machen wir sie platt. Holocaust, Vernichtung der Juden, ja. Das stand schon immer auf der Agenda des Feindes bis zum heutigen Tag. Und was sie jetzt machen, sie räumen komplett Ai, Mann und Maus, raus aus der Stadt, um Israel einzunehmen. Dann, das hat Gott alles so geplant, dann sagt er, okay, und jetzt lass den Hinterhalt nach Ai einrücken und Ai in Flammen aufgehen lassen. So, diese Leute hier, die ihr da seht, die sind natürlich jetzt noch euphorisch. Plötzlich sehen sie hinter ihnen, ihre Stadt brennt. Das bringt sie jetzt wahnsinnig in die Bredouille und Josua hebt sein Krummschwert, heißt es. Ja, Betonung auf krumm, Krummschwert und sagt, rumdrehen. Und sie drehen rum und der Hinterhalt kommt von der anderen Seite und das ist ihr Sieg. Das ist die ganze Geschichte. Jedes einzelnen Satz, jeden einzelnen Punkt dieses Kampfes von Gott genau ausgearbeitet. So, und dann lesen wir am Ende, als sie diesen Sieg errungen haben, heißt es im Vers 30, damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Söhnen Israels geboten hatte, wie im Buch des Gesetzes des Mose geschrieben ist, könnt ihr nachlesen, 5. Mose 27 und 28, ein Altar von unbehauenen Steinen, über dem kein Eisen geschwungen wurde, und sie brachten darauf dem Herrn Brandopfer und schlachteten Heilsopfer. Gott hat ihnen damals gesagt, wenn ihr den Durchbruch habt, dann macht eine riesige, wie sagt man, ein Anbetungsfestival, ja, ein Lobpreistag zu meiner Ehre und opfert mir und dient mir. Der ganze Akt soll ein Akt der Anbetung sein, alle Ehre für Gott. Und schaut mal, oder wenn ihr das, ich habe es eben vorgelesen, ihr sollt dann einen Altar bauen aus unbehauenen Steinen. Das ist nichts Besonderes, das ist schäbig. Und das ist auch etwas, was da drin liegt. Damit will Gott sagen, alle Ehre ihm. Dass ihr den Sieg hattet in Jericho und ihr den Sieg habt in Ai, das liegt nicht an dieser fantastischen Strategie, die wir eben gesehen haben. Nein, das liegt daran, dass ich euch geführt habe, dass ich bei euch war. Es sind die schäbigen Steine, die aufgerichtet werden. Auch da könnte man wieder eine riesen Predigt von halten. Es ist nicht das Licht, es ist nicht die Super Worship Band, es ist nicht die Grafik, die schönen Dinge, die wir alle haben, sondern es sind die schäbigen Steine. Es sind schäbige Steine, es sind einfache Steine, die Gott gebraucht zu seiner Ehre. Und je weniger wir die Ehre haben, Johannes hat das mal gesagt, ja, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Es ist Gottes Werk. Das ist, ich habe hier stehen, Anbetung und Wort Gottes. Anbetung und gleichzeitig macht Gott deutlich, es braucht das Wort Gottes. Hier haben wir übrigens die zwei Dinge einer Gemeinde, die wichtigsten zwei Elemente einer Gemeinde und eines Gottesdienstes. Anbetung und Wort Gottes. Schaut mal, Vers 32. Und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes des Mose, die er vor den Söhnen Israels geschrieben hatte. Und ganz Israel, so wie seine Ältesten und Aufseher und seine Richter, standen an dieser und jener Seite der Lade, also auf zwei Seiten. Lade symbolisiert Gegenwart Gottes, Bundeslade, haben wir lange drüber gesprochen. Alle standen sie da, der Fremde wie der Einheimische. Kein Unterschied, ja. Die eine Hälfte gegen den Berg Gerizim hin und die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hat, das Volk Israels zu segnen. Das ist eine Top-Location. Das war so eine Art Amphitheater. Und da war eine super Akustik gewesen. Ja? Und dann konnte man das ausrufen, was man da sprach, und alle konnten es hören. Im Vers 34 heißt es dann, danach las er alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch. Ganz wie es im Buch des Gesetzes können wir immer sagen, Bibel, ja, damit wir da so diesen Sprung drin haben. Ganz wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Und es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung Israels vorgelesen hätte. Ebenso den Frauen, den Kindern, den Fremden, die in ihrer Mitte lebten. Alle miteinander stehen da. Also hier steht nicht nur wenig Wort Gottes, ja, um das Thema des Predigers oder den Lifestyle der Christen zu unterstützen. Das ganze Wort Gottes. Die Antwort ist bei Jesus. Ja. Da hat gerade ein Handy gesagt, ich konnte die Antwort auf Ihre Frage nicht finden. Darum studieren wir das Wort Gottes. Da ist die Antwort. Halleluja. Siri, das musst du auch noch lernen. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Nicht nur ein wenig. Das ganze Wort Gottes. Letzte Woche, Achan. Jemand hat mir gesagt, ja, meine Güte. Ja, er hatte Freunde dabei. Wir hatten ja letzte Woche die Entlassung aus dem biblischen Unterricht. Und er hatte Familie dabei, Angehörige, die jetzt das nicht so gewöhnt sind durch die Bibel. Und er sagt, ach du Schreck, was gibt das? Kapitel 7, Achan. Das ist doch diese Geschichte mit diesem Typ, der da und was da alles passiert ist und alles. Und er hat nachher gesagt, hey, das war so cool, wir haben den ganzen Nachmittag darüber geredet. Am Tisch. Das ist Gottes Wort. Gottes Wort ist etwas, das verändert uns und das möchte in uns hineingehen. Und Leute, lasst mich das sagen, es gibt nichts Kostbares als die Bibel. Es gibt so viel Literatur, die wir haben. Es gibt Social Media. Wir öffnen morgens, wir wachen auf, klicken, gehen gerade auf Instagram und Facebook und so weiter und so fort. Und wir beschäftigen uns ständig damit. Und das hindert uns oft, die Bibel zu nehmen. Da steckt alles drin. Amen. Und nicht nur hier heute Morgen, sondern ständig. Und Gott redet zu dir. Und das ist das Coole, wenn du ein Nachfolger Jesu bist. Du hast einen Heiligen Geist. Und der gleiche Heilige Geist, der damals die Leute inspiriert hat, der ist jetzt in dir. Und du liest und der Heilige Geist zeigt dir, was da drin steht. Deswegen, hey, das ist die Wichtigste, das Beste, was es überhaupt geben kann, dass du dich damit auseinandersetzt. Und das machen sie. Und sie nehmen alles. Das war übrigens das Prinzip Josuas. Hier nochmal ein Wink zur Tradition. Ja? Sie tun das nicht aus Tradition, sondern sie tun das, weil sie gemerkt haben, das ist gut. Josua im Kapitel 1, so beginnt der Josua. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, wenn du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Dann wirst du mit deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und das ist Erfolgserlebnis, das Erfolgsgeheimnis ist nicht deine Bildung, deine Ausbildung, deine Erfahrung, auch nicht der regelmäßige Gottesdienstbesuch, sondern dein Erfolgsgeheimnis liegt hier. Und das darfst du leben und erfahren. Gut, das ist die Story. Was lernen wir daraus? Lesson learned. Wir lernen daraus, wenn wir das tun, was unsere Väter getan haben, dann tun wir eben nicht das, was unsere Väter getan haben. Die Väter gingen durchs Rote Meer, besiegten Feinde, ließen Stadtmauern fallen. Also machen wir das Gleiche wie die Väter. Und fallen auf die Nase. Und genau das haben eben die Väter nicht gemacht. Und das ist der springende Punkt. Ich denke, wir als Christen tun uns schwer, aus diesen Traditionsdingen rauszukommen. Wir haben eben gesungen, du hast alle Religion im Keim erstickt, so ungefähr. Und wir sind manchmal religiös. Und Religiosität ist so etwas, ja. Da tue ich etwas, das tue ich einfach, weil ich das gewohnt bin. Ich stelle nicht viele Fragen, sondern ich tue es einfach, weil ich es vielleicht schon immer getan habe. Das tut die Kirchen und die Gemeinde, die Kirchengeschichte durch alle Generationen hindurch. Und die Kirchen werden immer leerer und die Traditionen werden immer unnachvollziehbarer. Aber wenn ich Kirchen sage, dann meine ich alle. Ja? Und wenn ich jetzt mal speziell Freikirchen anspreche, wir tun auch das, was wir eben schon immer gemacht haben. Ich meine jetzt nicht irgendwelche muffigen, steifen Gottesdienste, sondern selbst unsere Tradition, ja, wenn wir Worship-Zeit haben und wenn wir Predigten haben und wenn wir vielleicht Hauskreise haben, das ist alles gut, aber das kann auch zu einer Tradition werden. Hey, wir haben nächstes Jahr, in einem halben Jahr schon 20 Jahre am Buckel. Was tun wir, weil wir es halt schon immer so getan haben? Weil wir gar nicht mehr nachfragen. Und das ist der springende Punkt. Und wir schalten unseren geistlichen Autopilot ein und gehen so durchs Leben. Auch persönlich. Ja, wir haben es ja schon immer so getan. Inhalt und Inspiration fehlen. Und das ist manchmal das, dass der moderne Mensch denkt, was machen die denn da? Warum machen die das überhaupt? Und er schaltet vielleicht ab. Wobei auch der moderne Mensch, modern in Anführungszeichen, der moderne Mensch hat viele Traditionen, die er lebt. Wir sind solche Menschen, so Gewohnheitstiere, die sich einfach gewöhnen und die einfach das tun, was sie schon immer gemacht haben. Es gibt natürlich auch gute Traditionen. Ja? Zum Beispiel Werte, auf denen unser Land aufgebaut ist. Fleiß, Freiheit, Familie, Kultur, Ethik, Moral oder dann Fürsorge und Nächstenliebe. Oder die sogenannte goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist so ein bisschen abgewandelt von dem, was Jesus gesagt hat. Aber ein Stück weit ist das noch in der Kultur drin. Das ist ja auch so eine Art Tradition, das leben wir, ja, weil das aus uns herauskommt. Oder auch Wissen, Wissenschaft, die Reformation, Dinge aus der Renaissance oder was auch immer, was da aufgebaut wurde, aus Dingen, aus denen wir heute noch profitieren. Das Bildungssystem, das Sozialsystem und alles Dinge, da ist unser Land auch für bekannt. Und das sind Dinge, die sind aufgebaut, das sind Werte, die da sind. Wenn wir Tradition so verstehen, dass wir das einfach so tun, wie die es damals getan haben, dann haben wir Teil 1 unseres Zitates hier. Wenn wir einfach sagen, okay, die haben das so gemacht, also machen wir es auch so. Tradition ist eine Laterne. Der Dumme hält sich daran fest. Und dann tun wir eben nicht das, was unsere Väter getan haben. Ich möchte euch das an zwei Beispielen ein bisschen deutlich machen, was ich damit meine. Dass es nicht um Tradition geht, sondern um das Prinzip dahinter. Das eine ist ein persönliches Beispiel. Mein Vater hatte neben seinem Beruf, der war ein ganz gewöhnlicher Dreher. Ich wüsste jetzt wahrscheinlich gar nicht, was ist denn das, ein Dreher. Dreht er sich immer, das ist egal. Ganz gewöhnlicher Beruf. Und er hat nebenher ungefähr 15 Häuser gebaut, Einfamilienhäuser. Er hat viel gearbeitet. Also seine Arbeit ging eigentlich erst los nach seinem Beruf. Ja. Ich musste dann immer viel mit auf die Baustelle und so weiter und alles mitmachen. Und dann lernt man ja, versteht ihr? Und aus Tradition ist es ja so, das ist ja hier im Schwabeländler auch so, da macht man halt das, was der Vater gemacht hat. Nur dann wäre ich jetzt nicht hier, dann wäre ich jetzt immer noch da oben in Hessen, würde Häuser bauen. Versteht ihr? Aber das Prinzip dahinter war nicht, er hat Häuser gebaut, damit er Kohle hat, damit er Ruhm hat oder was weiß ich auch immer, sondern das Prinzip dahinter war seine Selbstlosigkeit. Da kamen Leute, da kam ein Mann, der hatte früher einen Zirkus gehabt, der kam bei uns ins Dorf und er hat sich sesshaft gemacht. Und er sagte, wer kann mir helfen? Ja, geh mal zum Horst, der kann dir helfen, kann dir ein Haus bauen. Und da hat er ihm ein Haus gebaut. Und das habe ich oft erlebt. Und das war das Prinzip dahinter, versteht ihr? Also habe ich gesagt, das will ich auch tun. Nicht Häuser bauen, sondern das Prinzip dahinter, für andere Menschen da zu sein, für andere Menschen zu leben. Und das ist dann der zweite Teil. Tradition ist eine Laterne. Der Dumme hält sich an ihr fest. Ich mache genau das Gleiche, was er gemacht hat. Nein, dem Klugen leuchtet sie den Weg. Was lerne ich denn daraus? Lesson learned. Was lerne ich denn aus dem Text? Und so können wir gerade bei Menschen auch sehen, wir schauen zurück, wie haben diese Leute gearbeitet? Nicht unbedingt, was haben sie getan? Eines meiner Heroes hier im Stuttgarter Raum ist Charlotte Reilen. Kennt ihr die? Wer kennt Charlotte Reilen? Wer war das? Ich sag's einfach mal, oder? Schmal und der breite Weg, Stichwort, ja. Die hat dieses Gemälde gemacht. Und das Gemälde, das hing bei uns immer so früher rum. Und ich habe, wisst ihr, das können wir jetzt auch einen Vortrag drüber halten. Das Gemälde hat mich erschrocken zu Tode immer. Ich habe immer drauf geguckt, ich bin am breiten Weg. Oh, da oben ist das Feuer. Hat mich zu Tode erschrocken, aber die Leute verstehen das Prinzip nicht dahinter. Und bis mir der Johannes Exner hat mal einen Vortrag darüber gehalten und hat den schmalen und breiten Weg, hey, googelt mal am besten, ja, da könnt ihr Wikipedia mal nachschauen, was der schmale und breite Weg, was die Frau damit bezweckt hat, da ist ein Prinzip dahinter. Und da steckt was dahinter. Diese Frau, mal kurz mal zur Zusammenfassung. Die Stuttgarterin Charlotte Reilen, 1805 geboren, bekehrte sich mit 25. Der hat eine radikale Bekehrung. Ihr Mann wollte sie ins Irrenhaus stecken. Der hat sie verlassen und sagte, du hast doch eine Schraube locker und ist nach Amerika gegangen. Forthin war sie völlig alleine auf sich gestellt. Und das war damals nicht so, dass du einfach aufs Amt gehst und sagst, ich brauche Kohle oder so, sondern die war völlig alleine auf sich gestellt. Sie lebte im Grunde genommen als Single weiter, ja, wenn man so will sagen. Alleinstehend. Und sie sah die Not der vernachlässigten Mädchen. Damals wurden Frauen sehr stark auch diskriminiert, ja, und Mädchen vernachlässigt. Und sie gründete die Mädchenschule mit 500 Schülerinnen ohne Kohle. Sie hat einfach gesagt, ich habe diese Vision, ich will ihr helfen. Daraus ist was entstanden? Evangelische Mörike-Gymnasium. Und sie hatte viel, viel Widerstand gehabt, auch aus der christlichen Szene. Dann hat sie ohne Geld 1853 das Diakonissenhaus gegründet. Mit der Vision des Dienens. Kennt ihr Diakonissen? Ja, habt ihr alle schon gesehen? Das sind die mit den Häubchen so, ja? Bis 1920 gab es, wisst ihr, wie viele Single Ladies sich entschieden haben, Diakonissen zu werden? Tut man Schlag. Was meint ihr? 1200. 1200 junge Frauen sagen, das will ich auch. Nicht, ich will die kopieren, sondern ich sehe dieses Prinzip und ich möchte das tun. Und das hat wahnsinnig was bewegt. Ja, Diakonissenkrankenhaus zum Beispiel hier in Stuttgart. Und so viele Einrichtungen. Und das findet ihr übrigens auch im breiten und schmalen Weg. Ihr war es ein Anliegen zu zeigen, schaut mal, hey, das ist der Weg, der zum Ziel führt. Und das, diese Einrichtungen, die auf dem Bild drauf sind, das sind alles Stuttgarter Einrichtungen. Das ist recht, echt der absolute Hammer. Und sie war oft mit Krankheiten geplagt, auch sie ging diesen Weg. Es wird berichtet, Magenschwäche, heftige Migräneanfälle, Schlaflosigkeit, Herzleiden. Und am 1868 im Januar ist sie zu Jesus gegangen. Es ist gut, wenn wir heute solche Einrichtungen weiterführen. Ich habe einen Bericht gelesen, gestern Abend, über solche eine der Einrichtungen. Da schreibt ein Professor, ja, hey, guck mal, das war die. Und so wie die das gemacht haben, wollen wir das heute auch tun. Und dann schreibt er aber, nur die hatte so ein extremes Glaubensbild. Da gibt es ja auch dieses Bild und so. Ich meine, die war halt voll gefangen in diesem Pietismus. Das muss man über Bord schmeißen. Lass uns nur das behalten, was sie getan hat. Falsch. Es ist genau das Falsche über Bord geschmissen. Es ist nicht der Punkt, dass sie das alles gegründet hat, sondern das Prinzip dahinter zu erkennen. Jemand hat mal gesagt, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Amen. Ah, ich finde das so stark, ja. Tradition ist nicht das, dass man sagt, okay, was hat die denn alles gemacht? Jetzt verbessern wir das einfach noch. Nein, das ist die Asche. Die Flamme ist die Vision, die diese Frau hatte. Das ist das. Und dann wäre es weitergegangen. Und dann wäre es nicht abgeebbt, sondern wäre es weitergegangen. Und das hätte sich immer weiter bewegt und immer weiter getragen. Das ist der springende Punkt. Aus dem gleichen Grund heraus lehren wir die Bibel. Weil wir hier sehen, wie man es richtig macht, wie man die Prinzipien lernt und versteht. So, und wenn wir jetzt mal Josua 6 bis 8 anschauen, sehen wir diesen wesentlichen Unterschied. Josua 6, der Herr sprach 1, 2, 3 und sie taten. Dann sehen wir weiter Josua 7, ich weiß, wie es funktioniert, los geht und abkacken. Ja, das ist der Punkt. Das ist unsere Gesellschaft. Und dann kommt Josua 8. Und Josua 8 ist die Besinnung. Nicht die Asche in der Hand halten, sondern erkennen, was ist denn das Feuer von der Charlotte Reilen? Zu sehen, wow, die hatte so eine tiefe Beziehung zu Jesus. Sie lag am Boden und sie hat sich das zeigen lassen. Hey, was meint ihr, wie ihr zumute war, wie ihr Mann weggegangen ist, was so eine Schande war, besonders auch für die Frommen. Boah, Scheidung, das geht gar nicht mehr, die ist aus. Und dann noch eine Frau, die steht da vorne. Die Frauen sollen schweigen, ey. Und sie liegt am Boden und sie hat mit so viel Opposition zu kämpfen. Aber sie lässt sich von Gott zeigen, vom Heiligen Geist zeigen, was passiert. Die Liebenzeller Bewegung, das können wir hier auch noch eine Geschichte von erzählen. Ja? Von dieser Frau, die diese Vision hatte, die plötzlich in Liebenzell sieht, der Berg brennt. Da brannte noch gar nichts. Ja? Und die diese Vision, jetzt bin ich bei einem ganz anderen Thema. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja? Wow. Das ist so stark. Und that's the point. Und deswegen haben wir Gottes Wort. Gott will uns das zeigen. Gott zeigt uns das. Er sagt, hey, guck dir mal an. Wenn du nur Josua 6 bis 8 hättest, das würde schon reichen für unser Leben. Und Josua, was macht er? Und das sind diese Prinzipien hier, die wir hier sehen. Lernen aus der Vergangenheit. Josua, Kapitel 7, Vers 6, als das passiert, zerriss er seine Kleider, streut sich Erde aufs Haupt. Also das war der Ausdruck des puren Entsetzens. Und das heißt auch, ich zerreiße meine Kleider. Es ist vorbei. Ich gehe zurück auf Null und schmeiß dich auf sein Angesicht und sag: Gott, was geht hier ab? Ich habe hier einen massiven Fehler gemacht. Ich habe hier Asche genommen und mit dieser Asche habe ich versucht, einen Krieg zu gewinnen. Ich habe gar keine Fackel in der Hand gehabt. Ich habe gedacht, ich hätte sie in der Hand. Aber es war nur Asche. Also er unterbricht bewusst hier den Flow, stellt alles auf Null und liegt am Boden und fragt sich, was lief falsch. Übrigens, das hat Tradition. Das war das, was die Väter taten. Die Väter Abraham, Isaac und Jakob und Mose, genau das taten sie. Und das ist das, was wir hier sehen. Und das bringt uns zurück auf die Knie. Und merkt ihr, hier steckt noch was drin. Warum lässt Gott das Leid zu? Ja, das fragen wir uns ja oft. Warum geht es mir jetzt so blöd? Nun, das kann viele, viele Antworten geben. Aber eine Antwort, die wir hier sehen, ist, dass Josua diese Frage anders stellt. Er sagt: Gott, was ist hier passiert? Wozu ist es passiert? Nicht einfach warum, Gott, das geht doch gar nicht, man muss jetzt hier was machen, sondern er liegt am Boden und fragt Gott, what's the point? Was ist der Punkt in diesem Ganzen drin? Ein ganz wichtiger Schlüssel, Tradition, sich zu hinterfragen, besonders dann, wenn es halt eben nicht läuft. Das ist übrigens die Lösung für jeden Einzelnen. Wenn hier vielleicht der ein oder andere sitzt, der sagt: Ich lebe mein Leben selbst und ich baue auf das, was ich mir aufgebaut habe. Und ich schaue auf alles anders, schaue auf Gott. Gott ist der, der dich erlöst. Aus dem Teufelskreislauf. Das hat Hiob erkannt. Hiob sagt im Hiob Kapitel 19, Vers 25, als er richtig am Boden liegt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Das heißt nicht der Letzte, sondern wenn alles zerbrochen ist, wenn nichts mehr läuft. Er ist noch da. Wenn du am Ende bist, ist er am Anfang. Das ist der Punkt. Und wisst ihr, ich bin jetzt mal so kühn zu sagen, Niederlagen sind wichtig. Denn dadurch wachen wir auf aus unserem Trott. Da wachen wir auf, auch wenn unser Wohlstand, wenn es da mal wackelt, wenn es plötzlich nicht mehr so läuft. Lukas, der kommt jetzt zurück aus Afrika, der sagt: Boah, hey, wie geht's uns so gut hier? Ja, der hat mich schon jetzt 5-mal ertappt und sagt: Hey, jetzt mecker doch nicht, ist doch alles wunderbar. Ist doch alles da. Jetzt meckerst du über den Stau und über die Bedienung, die immer noch nicht da ist. Ja? Versteht ihr? Es gibt einen neuen Blick und es ist, manchmal holt Gott uns raus aus dem Trott, damit wir uns nochmal neu fragen: Wo stehen wir eigentlich? Wo willst du uns haben? Hebräer 12, Vers 5. Lass dich nicht ermutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wenn der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Oh, das wollen wir gar nicht hören. Wir fragen dann Gott: Gott, warum? Im Sinn von: Wozu? Was willst du mir ja sagen? Welche Lektion möchtest du mir beibringen? Das ist nicht immer leicht, das wissen wir alle. Es ist schwer und wir haben keinen Bock dazu, ganz ehrlich, oder? Ich möchte, dass es gern läuft. Ich möchte einen Run haben. Aber ich weiß, so häufig geht es plötzlich nicht mehr und es geht auf den Boden und ich muss mich fragen: Okay, was ist passiert? Und das wirft mich zurück zu Gott. Das tun, was unsere Väter getan haben, das heißt dann: Folge nicht deinen eigenen Ideen, sondern lerne von anderen. Folge nicht ihrem Trott, sondern folge ihren Taten. Und dabei, bei den Taten, ja, das habe ich ja gesagt, das muss man differenzieren. Halte nicht die Asche fest, sondern nimm die Fackel, die Flamme, die Idee dahinter, die Vision dahinter und gib sie weiter. Und folge nicht der Tradition, sondern folge dem Prinzip. Das gibt dir Dynamik und geistliches Leben. Vielleicht reicht dir schon der Blick auf dein eigenes Leben. Ich habe jetzt immer von Menschen geredet oder von der Bibel. Vielleicht reicht dir der Blick auf dein eigenes Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist und du sagst: Das habe ich schon immer so gemacht, dann sage ich dir, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Allein die Tatsache, dass du irgendwann mal erkannt hast, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, ich brauche, das nennt man Buße, Umkehr, ja, Umkehr, 180 Grad Wende, ich möchte jetzt das tun, was Gott will. Das ist das, was du früher getan hast. Und deswegen ist dieses, das habe ich schon immer so gemacht, ist eigentlich falsch. Und hier wieder zur Besinnung zu kommen, zurückzugehen, zurück zum Punkt. Und wie gut ist das dargestellt? Er lag auf seinem Angesicht. Die Gebetshaltung, die haben wir, glaube ich, heute nicht mehr so, oder? Am Boden zu liegen, tiefer geht's nicht. Und zu sagen, Gott, hier bin ich. Das habe ich alles erlebt, aber ich lasse mich wieder neu in Frage stellen. Was hat Gott in dich hineingelegt? Schau mal zurück. Wir machen das gleich, wenn wir jetzt nach der Predigt einfach noch in die Anbetung gehen, möchte ich dich gleich ermutigen, dass du das einfach mal reflektierst. Geh zu Jesus und lass dir die Highlights zeigen. Lass dir die Flamme zeigen, wenn du vielleicht gerade die Asche in der Hand hältst. Lass dir zeigen, wo ist die Fackel liegen geblieben. Dass sie neu brennt und dass du diese Fackel greifst und sie nimmst und sagst, so, und diese Fackel, die halte ich jetzt und lass dich neu füllen mit seiner Gnade, mit seinem Heiligen Geist. Galater 3 heißt es, Vers 3, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden? Ich muss mir das immer wieder sagen. Wo bin ich jetzt im Fleisch? Ihr wisst, was damit gemeint ist. Im Fleisch heißt, wo mache ich jetzt wieder mein Ding und nicht das, was Gott will. Epheser 2, 10, du weißt, das ist mein Lieblingsvers. Wir sind sein Vers geschaffen, Werk. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Das ist Gottes Absicht mit dir. Und wie gut ist das, ja? Ich meine, du hast die Wahl. Wir haben alle die Wahl. Wir können so weiterleben, aber wir können sagen, das reicht mir nicht. Ich will nicht nur die Asche in der Hand haben. Und dann darfst du unerschrocken den Weg mit ihm geben. Das ist ja gehen. Das ist ja unser Oberthema. Reset, Reflexion, Reinigung. Immer wieder neu. Und dann unerschrocken vorwärts. Im Kapitel 7, Vers 10 sagt Gott dann zu Josua, als er dort liegt. Und er sagt, steh auf. Warum liegst du auf deinem Angesicht? Versteht ihr? Er stellt auch wieder die Warum-Frage, vielleicht auch in dem Wozu. Du liegst jetzt da, aber ich habe dir das jetzt gerade erklärt. Und jetzt steh auf. Denk nicht einfach, bleib nicht in deinem Trott liegen. Steh auf, richte deine Krone und weiter geht's. Deshalb wurde dieses Zitat erfunden, was auf so vielen Karten steht. Ja? Diese Krone, die kannst du nicht einfach so in dir richten, sondern das sagt Gott dir. Und jetzt steh auf. Ich habe dir eine Berufung gegeben. Und dann sei unerschrocken. Ein Kapitel später, Kapitel 8, Vers 1. Der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht, erschrick nicht, nimm das ganze Kriegsvolk mit dir und mach dich auf, zieh nach Ai. Sieh, ich habe den König und sein Land in deine Hand gegeben. Hätte Josua das früher gewusst? Meine Güte, ich denke manchmal, hätte ich das früher gewusst? Wie viele extra Runden habe ich schon gedreht? Hätte ich das früher gewusst? Und deswegen auch der Punkt hier zu sagen, Gott gibt uns hier heute Morgen eine Message, dir eine Message mit auf den Weg zu sagen, das darf ich auch leben. Das ist diese Tradition und Glaube, in einer guten Weise das zu leben. Wo haben wir es denn? Das zu tun, was unsere Väter getan haben. Nicht einfach das tun, ihre Taten, sondern dahinter entdecken, was hat Gott uns da für eine Lektion beigebracht. Und dann zu erleben, wie ein Durchbruch kommt. Und dann darfst du am Ende den Erfolg feiern, das sehen wir hier. Wisst ihr, dann kommen wir zusammen als Gemeinde, was wir die Woche über erlebt haben und können Gott anbeten, wir, die unbehauenen Steine, ja, wenn man das so mal bildlich sieht. Wir sind ja nach dem Neuen Testament alles Steine, wir sind eingefügt zum Haus Gottes, wir kommen als die unbehauenen Steine, ja, die sind schon auch behauen, da gibt schon einige Ecken dran. Aber es ist nicht unbedingt Perfektion, sondern wir kommen zusammen und beten Gott an und suchen ihn und wollen mehr von ihm hören. Und das ist das, was wir feiern dürfen, Gott zur Ehre. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und jetzt das anwenden, was wir gerade gehört haben. Und wisst ihr, wie wir das machen? Während das Team jetzt spielt, wird im Hintergrund unser Gebets-Countdown laufen. Und wir werden diese Zeit nutzen. Steht doch mal auf. Ich sage nur das, was Gott Josua gesagt hat. Josua 7, Vers 10, steht auf. Warum sitzt ihr in euren Sesseln? Und das soll ein Punkt sein. Ich möchte dich damit ermutigen zu sagen, ja, Gott ist dran. Gott ist dran. Und er hat eine Geschichte mit mir und ich darf jetzt die Fackel aufheben. Bitte, ihr dürft spielen und im Hintergrund darf dieser Countdown laufen und ich möchte diese Zeit mit euch gemeinsam im Gebet gestalten. Geh jetzt zu Jesus. Du bist jetzt der Josua. Vielleicht liegst du auf deinem Angesicht. Du fragst dich, warum Gott, warum Gott, warum ist das so? Und ich möchte dich jetzt in dem Moment ermutigen, schau zurück. Schau die Fackel, die er in dein Leben reingestellt hat und leg diese Asche hin. Er hat alles bezahlt, er hat alles für dich getan. Und jetzt geh einfach ins Gebet. Du bist jetzt allein mit Jesus. Du bist jetzt der Josua. Und Gott nimmt dich an die Hand. Und er möchte dir wieder neu die Fackel in die Hand geben. Und dann möchte ich dich einfach nach diesem Gebet auch nochmal segnen. Jetzt das Gebet von jedem Einzelnen gehört. Und wir kommen jetzt so zu dir. Und was für eine Möglichkeit haben wir. Jesus, mit deinem Kommen hast du das, was Josua ganz so persönlich, diesen Deal, den er erlebt hat mit dir, das hast du gemacht für alle Menschen. Du bist gekommen und sagst, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Bringt mir die Asche. Steht wieder auf. Das ist Gnade. Gnade heißt unverdientes Geschenk. Und Jesus, du bist heute Morgen da, um diese Gnade wieder neu zu geben, jedem Einzelnen. Wir dürfen diese Lügen des Feindes verbannen im Namen Jesu. Gäbe es keine Chance mehr, als sind wir ja schon so lange unterwegs und so alt und es läuft alles und es lief schon immer so. Nein, im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Und ich sehe, wie Menschen jetzt hier sind, die die Asche einfach gehen lassen. Ich sehe, wie Menschen hier sind, die bereit sind, aufzustehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er hebt dich jetzt aus dieser Asche, aus diesem Dreck heraus und lässt dich neu auf Jesus blicken. Und ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes aussprechen über dich. Auf diesen unbehauenen Stein. Vielleicht fühlst du dich nicht schön, vielleicht fühlst du dich zu unbegabt, vielleicht fühlst du, dass es irgendwie durch ist. Und ich sage dir einfach, hey, es ist Hoffnung da. Und Hoffnung nicht im Sinn von, ich hoffe, dass es vielleicht passiert, sondern Hoffnung ist die Gewissheit in der Bibel, das anzunehmen, was Gott dir bereits schon hingelegt hat und dir mit diesem Wort hier aus Josua 8 dir mit auf den Weg gibt. dass die Kraft des Heiligen Geistes dich neu erfüllt und dir zeigt, was dein Platz ist. Und wenn du jetzt auch vielleicht schon lange unterwegs bist, dich einfach in dem auch nochmal bestätigt, dass du nicht aufgibst. Hier sitzen einige Leute, bei denen ist es 5 vor 12, die sagen, ich habe die Nase so voll, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und vielleicht ist das auch harder gegenüber Gott. Und ich möchte dir sagen, Gott redet jetzt in dein Leben hinein. Gott sagt dir jetzt, hey, ich bin da. Ich bin da. Und ich fasse dich an der Hand. Es ist noch nicht durch. Und ich will dir neue Kraft geben. Die Schlacht ist nicht vorbei. Du liegst da. Du fühlst die Niederlage, aber ich bin da. Und ich will dir wieder helfen, in den Werken zu wandeln, die ich für dich vorbereitet habe, dass du wieder in die Spur hineinkommst. Ich bin dein Heiland und dein Erlöser. Und weißt du was? Damit wir, weil wir so schnell vergessen, weil wir so schnell vergessen, was er getan hat, sagt er, ich möchte, sagt er zu seinen Jüngern, ich möchte, dass ihr von nun an jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, also im Grunde genommen, wirklich könnte man das jedes Mal machen, dass ihr daran denkt und dass ihr es fühlt und dass ihr es schmeckt, dass Vergebung da ist, dass Gnade da ist, dass neues Leben da ist. Und dann sagt er, ich möchte, dass ihr das Mahl nehmt, damals das Passamahl. Und mit diesem Mahl brachte Jesus zum Ausdruck, er brach das Brot und sagt, schaut mal, dieses Brot, was ich hier breche, das ist mein Leib. Und so sicher, wie ich dieses Brot breche, so sicher werde ich ans Kreuz gehen. Und so sicher ist, dass Vergebung da ist für dich. Und so sicher ist, dass ein Neuanfang. Ich bin diesen Weg gegangen, dass ein Neuanfang da ist. Und dann nahm er den Kelch und dann tranken sie diesen Saft, um zu verdeutlichen, das ist mein Blut, was für euch vergossen wurde, für uns alle. Und dass Jesus sagte, das ist die Fackel, die ich dir wieder neu in die Hand gebe. Du musst nicht die Asche festhalten, sondern du kannst sie fallen lassen. Es beginnt wieder was Neues und es ist immer wieder neu. Und ich muss nicht das tun, was ich schon immer gemacht habe. Du bist jetzt vielleicht am Boden und du darfst die Vergebung, die Wiederherstellung, die Heilung wieder neu in Anspruch nehmen. Das ist so der Hammer. Im Abendmahl ist Christus tatsächlich gegenwärtig. Ich sage jetzt nicht, er ist in den Elementen irgendwie da, sondern er ist in einer besonderen Weise hier, um dir den Zuspruch nochmal zu geben. Wir werden jetzt die Elemente verteilen, während wir das Lied singen. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam das Mahl feiern.